stell dir vor, du sitzt im Kino. Der Film, der gerade also auf der großen Leinwand läuft, der gefällt dir ganz und gar nicht.
Er ist vermutlich tragisch oder frustrierend, voller Konflikte.
Genau. Und was tust du? Gehst du nach vorne zur Leinwand und fängst an, ja, wild mit den Fäusten auf das straffe Tuch einzuschlagen? In der verzweifelten Hoffnung, so die Handlung des Films irgendwie zu verändern?
Das wäre eine ziemlich absurde Vorstellung. Man würde nur die Leinwand ruinieren und sich vermutlich die Hände brechen.
Richtig. Während der Film völlig unbeeindruckt weiterläuft. Und heute analysieren wir einen Text, der eine unglaubliche Behauptung aufstellt. Genau dieses sinnlose, blutige Einschlagen auf eine Kinoleinwand ist die exakte Art und Weise, wie wir alle unser tägliches Leben führen.
Der Text, über den wir heute debattieren, trägt den Titel Arcanum Gedanken werden Gold. Ein Buch, das eine extrem dichte, ja fast radikale Synthese aus Kabbala, Hermetik und Quantenphilosophie webt.
Und er verlangt von uns, eine Prämisse zu schlucken, an der sich die Geister massiv scheiden. Nämlich, der Mensch besitzt keinerlei freien Willen.
Und die physische Realität existiert nicht mal unabhängig von uns. Sie ist lediglich die Projektion unseres eigenen Geistes. Also das Licht des Projektors in ihrer Kinoanalogie.
Was uns direkt zur zentralen Streitfrage bringt. Wenn das wahr ist, fordert der Text uns auf, unseren eigenen Willen komplett aufzugeben. Er nennt das die fruchtbringende Faulheit. Und die Frage ist, führt dieser radikale Schritt, dieser Gang durch das Nadelöhr der Barmherzigkeit, in eine ultimative, befreiende Transformation?
Oder, und das ist mein Standpunkt, mündet das Ganze in einen fatalistischen Determinismus.
Die Vision der Kausalität uns vom zermürbenden Kampf des Egos erlöst.
Und ich halte massiv dagegen. Der Text reduziert den Menschen auf eine, ich zitiere, vollkommen einzigartige Marionette. Unsere komplexe physische Welt wird als fehlerhaftes 8-Bit-System abgewertet. Ich werde aufzeigen, warum diese Philosophie ethisch hochproblematisch ist und jegliche aktive Verantwortung des Individuums in der Gesellschaft schlichtweg negiert.
Okay, um Ihre Gegenposition überhaupt zu verstehen, müssen wir uns erstmal ansehen, wie das Arcanum unsere aktuelle Realität überhaupt diagnostiziert.
Hm? Dieses berühmte 8-Bit-System?
Genau. Jeder, der alte Videospiele kennt, weiß ja, wie ein 8-Bit-Betriebssystem funktioniert. Es hat eine extrem reduzierte Farbtiefe, es hat eine simple binäre Logik.
Hoch, runter, 1, 0.
Exakt. Wenn A, dann B. Und genau so, argumentiert der Autor, funktioniert unser konditionierter Alltagsverstand. Uns wurde beigebracht, das Leben sei ein rein kausales Optimierungsprojekt.
Also dieses ständige, wenn ich hart genug arbeite, dann bekomme ich Erfolg.
Ja, oder wenn ich moralisch gut bin, werde ich belohnt. Wir versuchen permanent, den Film auf der Leinwand durch mechanische Eingriffe zu reparieren. Aber das 8-Bit-System hat keine Tiefe, keine, wie der Text sagt, Vertikalität. Es hält uns in einem endlosen horizontalen Hamsterrad gefangen.
Und da muss ich sagen, hier haben wir tatsächlich direkt einen Punkt, an dem der Text wirklich brilliert. Also seine Kritik am sogenannten spirituellen Ehrgeiz ist messerscharf.
Oh, absolut.
Sehr oft sehen wir ja folgendes Muster. Jemand stellt fest, dass das materielle 8-Bit-Spiel, also das Streben nach Geld, nach Status, ihn nicht glücklich macht. Also wechselt er das Spielbrett.
Er wird spirituell.
Richtig, er wird spirituell, aber, und das ist der Witz, er spielt mit exakt denselben 8-Bit-Regeln weiter. Nur sammelt er jetzt eben keine Sportwagen mehr, sondern Karma-Punkte oder Erleuchtungsmomente oder moralische Überlegenheit.
Die Währung ändert sich, das System bleibt gleich.
Genau. Die Erkenntnis, dass diese Suche oft nur die raffinierteste Währung der Eitelkeit unseres Egos ist, die teile ich absolut. Aber, und das ist ein wirklich massives Aber, die Mechanik, die der Text als Alternative anbietet, sprengt für mich jeden ethischen Rahmen.
Weil der Text die Architektur der Realität völlig auf den Kopf stellt, lassen Sie uns über das Konzept des Tetraederspiegels sprechen.
Bitte. Das wird spannend.
Wir glauben ja alle, die Kausalität läge im Außen, dass Dinge uns passieren. Aber der Text sagt, dein Geist ist wie ein komplexes Prisma, ein Tetraeder. Deine tiefsten, oft völlig unbewussten Glaubenssätze und Frequenzen spiegeln sich im Inneren dieses Prismas und werden nach außen als scheinbar feste Materie projiziert.
Es gibt also Gar kein Draußen?
Richtig. Alles, was uns begegnet, ist das materialisierte Echo unserer selbst. Das Schicksal ist keine externe Kraft.
Und genau hier fordert das Konzept uns heraus, die, sagen wir mal, harte Biologie mit der Mystik zu verknüpfen. Der Autor verweist ja explizit auf das retikuläre Aktivierungssystem in unserem Gehirn, kurz RAS.
Ein exzellenter Punkt.
Lassen Sie uns das kurz aufschlüsseln, damit wir hier nicht nur in esoterischen Metaphern sprechen.
Sehr gerne. Das RAS ist ein physisches Nervengeflecht im Hirnstamm. Unser Gehirn wird ja jede Sekunde mit Millionen von Sinnesreizen bombardiert. Würde es die alle bewusst verarbeiten, würde es energetisch schlicht durchbrennen.
Es fungiert also als Filter.
Genau, als Pförtner. Es lässt nur das ins Bewusstsein, was wir vorher als wichtig definiert haben. Das klassische Beispiel. Man beschließt, ein rotes Auto einer bestimmten Marke zu kaufen. Und plötzlich
sieht man dieses Auto an jeder Kreuzung.
Exakt. Die Autos waren vorher auch schon da, aber das RAS hat sie herausgefiltert.
Das ist pure Neurologie. Die Aufmerksamkeit bestimmt die Wahrnehmung. Soweit, so wissenschaftlich.
Aber die Hermetik und dieser Text, die gehen hier einen gigantischen Schritt weiter in die Quantenphilosophie. Es geht eben nicht nur um Wahrnehmung, es geht um Manifestation. Der Filter in unserem Geist blendet die Realität nicht nur aus, er formt sie.
Und da betreten wir ganz dünnes Eis.
Naja, wer auf der Frequenz des Mangels sendet, also der Überzeugung, die Welt sei ein feindlicher, harter Ort, dessen Filter kollabiert gewissermaßen die Wahrscheinlichkeitswellen des Quantenfeldes genau in dieses Ergebnis. Das Außen spiegelt den inneren Mangel.
Und daraus folgt die für unser Ego radikalste Erkenntnis: Jedes Handeln im Außen ist völlig sinnlos. Die einzige Möglichkeit, die Realität zu ändern, ist das Verlassen des 8-Bit-Systems, das Zurücktreten in die absolute Stille der Beobachterrolle. Nur wenn wir aufhören, das Spiegelbild verändern zu wollen, verändern wir die Lichtquelle.
Moment, da muss ich jetzt direkt einhaken. Denn das ergibt für mich logisch, also auf einer wirklich fundamentalen Ebene, gar keinen Sinn. Es tut mir leid, aber das kaufe ich Ihnen so einfach nicht ab.
Okay, lassen Sie hören. Der Text behauptet ja nicht nur, dass wir das Spiegelbild nicht verändern können. Er behauptet, wir sind Marionetten, deren Frequenz bereits im kosmischen Drehbuch festgelegt ist. Der geistige Vorgang des Zurücktretens in diese tolle Beobachterrolle wird im Buch wörtlich, als reiner, unverdienter Gnadenakt bezeichnet. Ein Akt, den die Marionette niemals selbst vollziehen kann.
Das stimmt. Das Ego, oder wie der Text sagt, die Persona, kann ihr eigenes Erwachen nicht durch puren Willen erzwingen.
Aber Moment mal, wenn ich als Leser gar nicht die Wahl habe, aufzuwachen, warum wird dann ein ganzes Buch darüber geschrieben?
Naja.
Warum diese gigantische intellektuelle Architektur von Konzepten aufbauen, wenn alles ohnehin feststeht? Wenn die Persona diesen Akt der Gnade nicht auslösen kann, entzieht der Text sich selbst jegliche Daseinsberechtigung. Das ist ein klassischer performativer Widerspruch. Jeder Satz, der mir sagt, ich solle meine Kausalität aufgeben, ist hinfällig, wenn ich gar keine Kausalität besitze, um diesen Ratschlag überhaupt zu befolgen.
Ich verstehe völlig, warum Sie das denken. Aber, und da muss ich eine andere Perspektive aufzeigen. Dieser scheinbare logische Kurzschluss verschwindet, wenn wir verstehen, wie der Autor seine eigene Rolle überhaupt definiert.
Und wie tut er das, wenn nicht als Lehrer?
Das Buch erhebt überhaupt nicht den Anspruch, eine kausale Gebrauchsanweisung zu sein. Also nicht nach dem Motto, man fängt auf Seite 1 an und ist auf Seite 200 erleuchtet. Der Autor sagt ganz deutlich: Dass dieses Zeugnis existiert, entspringt nicht seinem egoistischen Willen, andere belehren zu wollen. Er beschreibt sich selbst als, Zitat, Resonanzkörper.
Ein Resonanzkörper?
Stellen Sie sich vor, jemand stellt eine präzise gestimmte Stimmgabel in einen Raum. Die Stimmgabel hat keine Absicht, sie vibriert einfach. Wenn im Drehbuch des Lebens bei einem Leser der Zeitpunkt gekommen ist, an dem sein altes 8-Bit-Gefäß brechen soll, dann resoniert er plötzlich mit dieser Frequenz.
Aha.
Das Buch ist nicht die Ursache für das Erwachen des Lesers. Es ist lediglich die Begleiterscheinung, ein Synchronizitätsereignis im ohnehin ablaufenden Prozess.
Gut. Aber lassen Sie uns diese mystische Mechanik mal verlassen und schauen, was passiert, wenn diese Stimmgabel in der grausamen Realität unseres Alltags vibriert.
Okay.
Wenn wir die Illusion der Kausalität akzeptieren, stehen wir unweigerlich vor dem Konzept der fruchtbringenden Faulheit. Nehmen wir an, ich wache morgens auf und erfahre, dass ich meinen Job verloren habe.
Mhm.
Oder noch drastischer, ich sehe, wie mein Nachbar ungerecht behandelt wird. Wie soll ich reagieren? Wenn jeder Versuch, die Welt zu reparieren, vom Text als pathologischer Glitch der Einmischung gebrandmarkt wird, führt das doch geradewegs in eine vollständige Paralyse. In Apathie.
Und genau das ist das häufigste Missverständnis. Unser 8-Bit-Gehirn hört das Wort Faulheit und übersetzt es sofort mit emotionaler Erstarrung oder Askese. Aber das ist überhaupt nicht gemeint.
Was dann?
Wer das Leben unterdrückt, der sperrt den Geist aus. Die fruchtbringende Faulheit bedeutet eben nicht, dass der Körper aufhört zu handeln. Wir müssen hier die Metapher des Segelns heranziehen, die dieser ganzen Philosophie zugrunde liegt.
Sie meinen, man lässt sich einfach vom Ozean treiben und hofft, dass man nicht an den Klippen zerschellt?
Überhaupt nicht. Denken wir an Ihren Jobverlust. Die typische 8-Bit-Reaktion ist Panik. Man rudert krampfhaft gegen eine übermächtige Strömung. Man verschickt sofort aus tiefster Verlustangst heraus 100 Bewerbungen, weil man glaubt, man müsse das Meer der Realität besiegen.
Und die Alternative?
Fruchtbringende Faulheit bedeutet, Sie erkennen, dass Sie den Wind auf dem Meer nicht erzeugen. Aber Sie setzen die Segel. Sie interagieren hochintelligent mit den Kräften, die da sind. Sie spüren den Schock des Jobverlusts, ja. Aber Sie beobachten ihn, statt sich komplett damit zu identifizieren.
Man distanziert sich.
Man wird, wie es in fernöstlichen Philosophien oft heißt, zu einem offenen Bambusrohr. Die Schöpfung weht durch Sie hindurch. Sie schreiben vielleicht trotzdem Bewerbungen, aber eben nicht aus einem angstbesetzten Mangel heraus, sondern weil die Handlung intuitiv und mühelos durch sie fließt.
Naja, das Bild des offenen Bambusrohrs mag für den persönlichen Jobverlust ja noch ganz elegant klingen. Aber ich bin mir sicher, viele, die uns gerade zuhören, finden diesen Gedanken absolut abstoßend, sobald wir ihn auf das Leid anderer übertragen.
Wie meinen Sie das genau?
Wenn jemand vor meinen Augen massiv leidet und der Text sagt mir, dieses Leid ist nur eine Projektion meines eigenen Tetraederspiegels, ein Glitch in meinem eigenen Programm. Das ist an Zynismus doch kaum zu überbieten.
Das...
Moment, lassen Sie mich das zu Ende führen. Der Text bezeichnet die Außenwelt und unsere Mitmenschen als Schimmelpilzkolonie, die unbewusst um Ressourcen kämpft und degradiert sie zur bloßen Füllmasse. Wenn ich die echte, blutende Not meines Nächsten nur noch als mein persönliches, spirituelles Trainingsgerät betrachte, um meine eigene Faulheit zu üben, dann stirbt doch das menschliche Mitgefühl.
Ich verstehe den Einwand. Das bringt uns wirklich zur tiefsten und, ja, anspruchsvollsten Schicht des Arkanums. Um das zu begreifen, müssen wir uns ansehen, wie der Text mit moralischen Kategorien umgeht. Er fordert nämlich den vollständigen Verzicht auf diese Kategorien durch das Prinzip kein Falsch.
Kein Falsch. Keine Moral mehr.
Des Ein Zoff, der unendliche, formlose, vollkommene göttliche Ursprung. Aber wie entsteht aus vollkommener Unendlichkeit überhaupt eine fehlerhafte, leidende Welt? Der Text nutzt dafür das Konzept der Shivirat HaKelim, dem Brechen der Gefäße.
Einer der zentralsten Schöpfungsmythen der jüdischen Mystik. Ja.
Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, die Kraft des gesamten Ozeans in eine kleine Tasse aus Ton zu füllen.
Ein starkes Bild.
Der Druck ist natürlich zu groß, die Tasse zerspringt in unzählige Scherben. Diese Scherben fallen nach unten und manifestieren sich als unsere physische, voneinander getrennte Welt. Der entscheidende Punkt ist, dieses Brechen war kein Betriebsunfall.
Sondern?
Es war die absolut notwendige Voraussetzung dafür, dass das Unendliche sich selbst in der Vielheit überhaupt erfahren kann. Wenn wir nun also durch die Welt laufen und sagen, das Leid ist falsch, diese Krankheit darf nicht sein, mein Nachbar verhält sich ungerecht, dann tun wir nichts anderes, als an den zerbrochenen Scherben zu kleben und das universelle Design für einen Irrtum zu halten. Moralische Bewertung ist hier energetischer Klebstoff. Sie bindet uns an das Drama.
Das ist eine philosophisch wirklich hochspannende Kosmologie, das gebe ich zu. Aber die praktische Konsequenz ist doch verheerend. Wenn der Riss im Gefäß kein Fehler ist, dann ist der Mord, der Betrug, die Korruption in unserer Gesellschaft auch kein Fehler. Dann gibt es kein moralisches Vakuum mehr, das wir als Menschen füllen müssen.
Und genau das führt zur Befreiung vom Lacham de Kisufa, dem sogenannten Brot der Schande, ein weiteres essentielles kabbalistisches Konzept. Es besagt, dass die menschliche Seele tiefe Scham empfindet, wenn sie Licht oder Gnade erhält, ohne dafür gearbeitet zu haben.
Aha, und deshalb erschaffen wir Leid?
Unser 8-Bit-System hat daraus einen regelrechten Kult des Leidens gemacht. Wir reden uns ein, wir müssten uns durch irdische Qual, durch ständige moralische Kämpfe und das Verbessern der Welt das Licht erst hart verdienen. Das Prinzip »Kein Falsch« beendet diese gewaltige Illusion. Es erlaubt uns zu erkennen, dass das Scheitern und der Schmerz die Portale sind, durch die das Licht eintritt.
Ich nähere mich dem aus einer völlig anderen Richtung. Ich verstehe die innere Logik Ihres Argumentes, aber ich muss die Methodik des Autors hier scharf angreifen. Lassen Sie uns mal auf das Nachwort des Buches schauen. Der Schlüssel zur Wurzel.
Ja.
Dies verteidigt der Text seine teils extrem harte, elitäre Sprache. Ich erwähnte vorhin schon Begriffe wie Schimmelpilzkolonie oder Füllmasse. Der Autor rechtfertigt das als die Sprache der Zweige. Er behauptet, in der Mystik müsse man diese derben, abwertenden Begriffe der materiellen Welt der Zweige nutzen, um auf die reine geistige Wurzel hinzuweisen.
Der Autor sagt ja, der Leser verwechselt hier die metaphorische Form mit dem energetischen Inhalt.
Nein, nein, das ist ein rhetorischer Freifahrtschein par excellence. Es ist ein völlig geschlossenes System, das jede inhaltliche Kritik von vornherein pathologisiert. Wenn ich kritisiere, bin ich eben, naja, noch nicht erwacht. Wenn es das Prinzip kein Falsch gibt, dann gibt es schlichtweg keinen Maßstab mehr, an dem der Erleuchtete seinen eigenen spirituellen Narzissmus erkennen könnte.
Das sehe ich anders.
Das sogenannte Malhut, das Königreich der Erscheinungen, also unsere physische Lebenswelt, wird zur bloßen Kulisse degradiert. Zu einem interaktiven Hintergrund, vor dem der Beobachter seine eigene, ach so tolle Vertikalität bewundern kann. Das ist die Gefahr. Wenn alles unfehlbar ist, verliert die Mitmenschlichkeit ihren ethischen Boden.
Ich verstehe, dass dieser Vorwurf sehr nahe liegt. Aber werfen wir doch einen genaueren Blick auf die alchemistische Transformation, die der Text wirklich beschreibt. Wenn jemand das Prinzip »kein Falsch« verinnerlicht hat, wird er eben nicht zu einem arroganten König, der im gläsernen Turm sitzt und verächtlich auf die, in Anführungszeichen, Schimmelpilzkolonie herabschaut.
Sondern?
Im Gegenteil. Wenn Sie erkennen, dass die unbewusste Masse der notwendige Widerstand ist, damit der göttliche Funke überhaupt sichtbar werden kann, dann fällt jeder Groll von Ihnen ab. Sie hören auf, ihre Mitmenschen moralisch verändern oder belehren zu wollen. Sie sehen sie als absolut essentiellen, heiligen Teil der Dramaturgie.
Aber man hilft ihnen nicht mehr.
Doch, aber auf einer völlig anderen Frequenz. Man hilft nicht mehr aus der Arroganz des Retters heraus, der glaubt, er wisse es besser als das Universum. Es entsteht eine völlig nicht moralisierende, bedingungslose Form der Liebe.
Das klingt sehr abstrakt.
Wenn will, endlich verschwindet, dann bleibt reine, heilende Resonanz. Man heilt das System nicht durch Eingriffe, man heilt es, indem man ihm den Widerstand entzieht.
Tja, was sich in der mystischen Theorie natürlich atemberaubend erhaben anhört, aber in der gelebten Praxis, und davon bin ich überzeugt, ist der Grad zwischen heilender Resonanz und egozentrischer Gleichgültigkeit extrem schmal. Wir laufen hier massive Gefahr, dass Menschen diese Philosophie als Ausrede nutzen, um sich vor den unordentlichen, schmerzhaften, aber nun mal notwendigen Verantwortlichkeiten des menschlichen Zusammenlebens zu drücken.
Unsere Zeit neigt sich leider schon dem Ende zu. Daher lassen Sie uns die Fäden zusammenführen. Für mich resümiert das Arcanum auf faszinierende, wenn auch oft schmerzhafte Weise eine kompromisslose Demontage unserer mentalen Kontrollmechanismen. Es entlarvt, dass all unser panisches Zappeln und Kämpfen nur tiefere Knoten in das Netz unserer Realität knüpft.
Mhm.
Die Kausalität aufzugeben und dieses Nadelöhr der Barmherzigkeit zu durchschreiten, ist ein radikaler Schritt, ja? aber für mich ist es der einzige Weg, um zu erlauben, dass das Licht die Scherben wieder zusammensetzt, ohne dass unser ständiges Ego im Weg steht.
Meine Schlussfolgerung bleibt, wie man unschwer erkennen konnte, weitaus skeptischer. Die Demut, die das Buch stellenweise einfordert, wird für mich durch das Korsett seines absoluten Determinismus konterkariert. Die immense Komplexität menschlicher Eigenverantwortung, unsere Fähigkeit zur moralischen Evolution als bloßen Systemfehler abzutun, halte ich für brandgefährlich. Wenn wir die physische Welt nur noch als Projektionsfläche unseres eigenen Verstandes betrachten, öffnen wir dem spirituellen Eskapismus Tür und Tor.
Und doch haben wir heute auch eine sehr klare, bemerkenswerte Schnittmenge gefunden. Wir stimmen ja beide darin überein, dass die Analyse des spirituellen Ehrgeizes ein absolutes Highlight des Textes ist.
Oh, da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Die schonungslose Ehrlichkeit, mit der der Autor aufzeigt, wie wir Spiritualität oft nur als eine weitere Ebene der Selbstoptimierung missbrauchen, wie wir also versuchen, unseren Kontrollzwang heilig zu sprechen, das ist eine Lektion, die unfassbar wertvoll ist. Wenn das Buch uns davor bewahrt, die Erleuchtung als nächstes Karriereziel des Egos zu betrachten, hat es wirklich viel geleistet.
Der Text selbst hat sich ja als Resonanzkörper bezeichnet. Und vielleicht ist genau das der wahre Wert solch radikaler, unbequemer Schriften. Sie dienen als Spiegel, sie zwingen uns, uns mit tiefen Fragen der Mystik, der Quantenphysik und unserer eigenen Psyche auseinanderzusetzen. Wir rufen Sie, unsere Zuhörer, dazu auf, diese Konzepte in Ihrem eigenen Alltag einfach mal zu testen.
Prüfen Sie, ob diese Sprache der Zweige in Ihnen eine Wahrheit zum Schwingen bringt oder ob Ihr innerer Kompass Ihnen eine aktivere Verantwortung diktiert. Ein endgültiges Urteil fällen wir hier jedenfalls nicht. Diese Synthese aus Widersprüchen müssen Sie für sich selbst auflösen.
Ganz genau. Wenn Sie also das nächste Mal im Kino des Lebens sitzen, der Film unerträglich wird und Sie spüren, wie die Frustration in Ihnen hochkocht, halten Sie für einen Moment inne. Erinnern Sie sich daran, dass Sie vielleicht nicht nur der wütende, ohnmächtige Zuschauer im dunklen Saal sind. Vielleicht, ganz vielleicht, sind Sie das Licht selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei The Debate.